Meinen ersten regelmäßigen Minijob als Schüler hatte ich bei meiner Tante Elli. Und das war Gartenarbeit, eine Menge Gartenarbeit. Also Unkraut jagen und Rasen mähen. Sie hatte einen wunderschönen großen Garten und sie nannte mich immer ihren Gartenknecht. Manchmal nennt sie mich immer noch so. Und das war gute, anstrengende Arbeit. Und ich werde nie das Gefühl vergessen, wie ich mich oft nach der Arbeit gefühlt habe. Die ganze Rasenfläche sah natürlich top aus. Tante Elli war zufrieden. Es war Freitag, später Nachmittag, ging so auf Abend zu. Das Wochenende vor mir. Dann auf meinem Fahrrad, auf den Rückweg, bergab. Okay, das Ganze hat in Schleswig-Holstein gespielt. Es war jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Berg, aber es war ein Hügel. Und es ging bergab. Und die Sonne hinter mir und 20 Euro in meiner Tasche. Yes, die Welt gehört mir. Kennt ihr so ein Gefühl, wenn es so richtig läuft? Für unser Leben brauchen wir Geld. Geld gibt uns Möglichkeiten, gibt uns Freiheiten. Und damals 20 Euro in meiner Tasche zu haben, hat mir viele Optionen, viele Möglichkeiten am Wochenende und in der nächsten Woche gegeben. Wir brauchen Geld. Sogar der große Kirchenvater Martin Luther hat gesagt, wer kein Geld hat, den hilft es nichts, dass er fromm ist. Und ich werde dir heute nicht dein Geld, was du in deiner Hosentasche hast oder auf deinem Konto oder wo auch immer, in Goldbarren in deinem Garten, unter deinem schönen Garten, Rasen versteckt, ich weiß es nicht, ich werde dir das nicht schlecht reden. Und ich werde dir dein Geld heute auch nicht aus der Tasche predigen. Es gibt eine Geschichte von einem Pastor, der hat gepredigt über das Thema großzügig sein, Spenden geben. Und irgendwo so in der letzten Reihe soll ich dann etwas zugetragen haben, dass der Prediger war gut drauf, war gerade so mitten in der Predigt. Und der in der letzten Reihe nimmt dann auf einmal sein Portemonnaie und gibt es seinen Nachbar und sagt, boah, gib mir das erst nach dem Gottesdienst wieder. Wenn das so weitergeht, schmeiß ich sonst zu viel in die Kollekte später rein. Also, entspann dich. Ich werde dir das Geld heute nicht aus der Tasche predigen. Du wirst diesen Gottesdienst nicht mit weniger Geld verlassen, als du hierher gekommen bist. Und das meine ich genau so, nicht in irgendeinem theologischen, allegorischen oder welchen Sinn auch immer. Ja, es geht heute um Großzügigkeit, sogar unseren Fokus aufs Geld. Warum das Ganze? Warum den Fokus aufs Geld? Weil Geld für uns wichtig ist. Und was für uns wichtig ist, das ist ein Thema für Jesus. Er hat viel über Geld, über Geben, über Großzügigkeit gesprochen. Von seinen 38 überlieferten Gleichnissen haben etwa 16 mit diesen Themen zu tun. Der von euch gut in Mathe ist, ungefähr 42% aller Gleichnisse haben mit Geld, Geben, Großzügigkeit zu tun. Jesus hat mehr über das Thema Geld gesprochen, über das Geben, als über das Thema Beten. Und wir kommen in unserem Leben an dem Thema Geld einfach nicht vorbei. Das ist heute so. Und das war sogar schon damals so. Auch wenn Leute sich damals auch viel mehr selbst versorgt haben. Spätestens bei der Steuer ging es dann wieder ums Geld. Das lesen wir in der Bibel. Und heute spielt Geld noch eine viel größere Rolle. Wenn Jesus heute in unsere Kultur gekommen wäre, auf die Erde das erste Mal, vielleicht hätte er noch mehr über Geld gesprochen. Und heute geht es um Großzügigkeit, Finanzen. Und dich erwarten 4 Bibelverse, die ich mit euch mir anschauen möchte. Und für die Experten unter euch, ich muss euch enttäuschen, es kommt keine Stelle aus dem Buch Maleachi vor. Das kleinste Buch aus dem Alten Testament, was immer nur zitiert wird, wenn es um Spenden geht. Wir wollen uns heute 4 andere Bibelstellen zusammen angucken. Also lehn dich zurück, brauchst dein Portemonnaie nicht zum Klammern, auch nicht deinen Nachbar zu geben. Und wir legen los. Unsere erste Bibelstelle steht im Hebräerbrief. Hebräer 13, die Verse 5 bis 6. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen. und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Geldgier. Also bis eben war es ja noch so ganz nett so, wie wir gestartet sind. Und jetzt sind wir schon mal im Thema Geldgier angekommen. Es ist die Frage, Geld, welchen Stellenwert hat Geld in meinem Leben? Welchen Raum hat Geld? Jesus, an einer anderen Stelle beschreibt er, wir stehen irgendwie immer wieder dazwischen, zwischen den Mammon, dem Geld und dem Herrn, Gott nachzufolgen. Immer wieder diese Entscheidung. Und vor ein paar Wochen, Monaten habe ich hier auch darüber gesprochen, was so moderne Götzen sind. Und ich glaube, Geld ist da ganz weit vorne. Etwas, was uns Sicherheit gibt, was uns wichtig ist, woran wir Erfolg messen können, Anerkennung von anderen geben, was uns Freiheit und Möglichkeiten gibt. Geldgier. Wahrer Reichtum ist die Freiheit, nicht über Geld nachdenken zu müssen. Das sagt sich leicht, wenn man viel Geld hat. Aber wie viel Geld brauchen wir zum Leben? Wie viel brauchst du zum Leben? Wie viel brauche ich? Und das kann sich auch in unterschiedlichen Lebensphasen ändern. Damals, zu Zeiten bei Tante Elli, waren 20 Euro das größte der Gefühle. Manchmal gab es auch mehr. Und das Wochenende lief. Wenn ich heute für ein Wochenende 20 Euro habe, ja, überschaubar. Wenn du 20 Euro gerade in der Tasche hast, vielleicht für dein Mittagessen heute, sieht die Welt schon ganz gut aus für dich alleine. Wann wird aus Besitz Gier? Und dann heißt es, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Wenn du nächste Woche ein Personalgespräch vor dir hast über eine Gehaltsverhandlung, dann ist das nicht der Bibelvers für dich. Und dann gibt es andere Stellen, kann ich dir später gerne geben. Und trotzdem steckt da irgendwie so viel drin. Zufrieden sein mit dem, was man hat. Zufrieden sein mit dem Geld, was man hat. Und vielleicht fällt dir das total leicht, weil du sagst, ja, läuft ja auch. Ich habe ja auch genügend. Ist richtig gut, was ich habe. Aber vielleicht denkst du, wenn du das liest, zufrieden sein mit dem, was ich habe, es ist einfach viel zu wenig. Ich kenne deine Situation nicht. Zufrieden zu sein mit dem, was man hat, das ist ein schöner Gedanke und das ist aber auch ein schwieriger Gedanke. Und wir sind in dieser Reihe, was heißt es, Jesus Christus nachzufolgen, immer diese Dinge, die wir vielleicht schon so oft gehört haben, immer wieder nochmal zu hören und einzuüben, uns immer wieder bewusst darauf auszurichten. Und das bedeutet aus meiner Sicht, weise mit seinem Geld umzugehen. Nicht alles zu kaufen, was man sich vielleicht leisten kann, sondern bewusst auch finanziellen unter seinen Möglichkeiten zu leben, weil das ermöglicht uns Freiheiten an manchen Stellen. Nur weil du in der Lage bist, dir gerade diesen Computer, das Auto, diesen Urlaub, diese Wohnung oder was auch immer zu kaufen, bringt das nicht automatisch Freiheit mit sich. Für mich sehr deutlich wird es an der Stelle, wenn ich von Spanhagengarten hier über die Podby hierher fahre, gibt es einen Autohändler und der hatte lange ein Schild draußen hängen, 911% Freiheit. Es geht um Porsche. Und wenn ich darüber nachdenke, ja, das würde mir Freiheit geben und mich schneller von Spanhagengarten hierher bewegen, wenn ich einen Porsche hätte. Weil ich könnte deutlich schneller von 0 auf 50 auf der Podby beschleunigen. Deutlich schneller als mit meinem Auto, keine Frage. Und wenn ich hier in der Walderseestraße unterwegs wäre, schneller von 0 auf 30. Das hätte einen zeitlichen Vorteil für mich. Und ja, und runter, wenn die Sonne scheint und so, das hätte Freiheiten. Aber wenn ich darüber nachdenke, bei meinem Gehalt, bei euch kann das anders aussehen, das ist auch völlig in Ordnung, würde, wenn ich mir dieses Auto holen würde, ich habe es nochmal gegoogelt, wie teuer das wäre, das würde mir nicht das Gefühl von Freiheit geben, sondern würde mich sehr, sehr einschränken in dem, was ich mir sonst in meinem Leben die nächsten 10, 20 Jahre noch leisten könnte. Und wenn ich darüber nachdenke, merke ich, das Auto, was ich gerade habe, was auch großartig ist, gibt mir deutlich mehr Freiheit in meinem Leben. Und darüber haben die meisten Leute über wo Geld investieren, wie sparsam sein, wo ganz viel geschrieben. Das fängt schon damals bei den Römern an. Cicero hat gesagt, Sparsamkeit ist eine gute Einnahme. Oder Rousseau, der Philosoph, hat gesagt, das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit. dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtheit. Und wir könnten noch viel mehr Zitate finden, wo es darum geht. Aber wir kommen immer wieder zu diesem Punkt rüber, wie können wir lernen, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, das, was Gott uns gegeben hat. Und wenn man darüber mal ehrlich ins Gespräch wird mit Freunden, also nicht nur ehrlich, sondern auch mal praktisch und konkret, das sind sehr, sehr tiefe Gespräche. Was brauchen wir zum Leben? Worauf hoffe ich? Ab welchem Punkt wäre ich zufrieden? Finanziell. Und jetzt kommen wir zu Gott. Jetzt kommt die göttliche Perspektive in diesen Vers auch nochmal so ganz frontal rein. Gottes Versprechen, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Viele von euch werden das schon erlebt haben, wie Gott euch versorgt hat, auch finanziell. Und vielleicht ist es genau das Wort, was du gerade brauchst in einer Situation, wo es für dich finanziell enorm herausfordernd sind, zu sagen, ja, dran zu bleiben. Gott, schenke mir das. Ich möchte mich auf dein Wort verlassen, dass du mich siehst und mich nicht im Stich lässt. Vielleicht ist es das Wort, was gerade für dich hier gerade dran ist. Wir haben die gute Tradition bei uns in der Gemeinde, dass immer während des größeren Lobpreisblockes, den wir haben, wo mehrere Lieder sind, das ist diesmal nach der Predigt, gibt es hinten ein Angebot, ein Gebetsdienst. Menschen, die bereit sind, für euch zu beten. Und vielleicht ist es dein Anliegen, dorthin zu gehen und für dich beten zu lassen, für Finanzen. Zu sagen, das Gott hinzulegen. Sich an diese Worte zu klammern, dran zu bleiben. Und es geht hier nicht um Faulheit, zu sagen, ja, ich sitze zu Hause und bete so lange, bis ich Geld bekomme. Wenn das dein Thema ist, dann empfehle ich dir das Buch der Sprüche. Das wird sehr, sehr praktisch darauf, wenn man sich gerade vor der Arbeit drücken möchte. Da werden sehr deutliche Worte gesagt. Aber es geht darum, diese Sorgen abzugeben, zu sagen, ja, Gott, du versorgst mir, du bist mir wichtig. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erleben dürft, dass Gott versorgt, dass ihr auch diese Momente habt, dieses Freuen, es geht bergab, die Sonne scheint, es ist Wochenende und ihr habt Geld in der Tasche. Hebräer, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nicht vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Das wäre ein guter Punkt, um jetzt die Predigt zu beenden. Und vielleicht, also ich tue das nicht, aber vielleicht sollte ich es tun. Aber ich mache noch weiter, ich habe noch ein paar andere Verse für uns mitgebracht. Und trotzdem glaube ich, dass das die Basis von allem ist, dieses genug zu erleben, ich bin versorgt. Dieser Frieden und darauf baut alles andere auf. Der nächste Vers, der steht in Apostelgeschichte 20, Vers 35 und Paulus spricht hier, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Spannend, diese Worte, die finden wir nirgendwo in den Evangelien, in den vier Evangelien, überliefert, aber es wurde wohl so mündlich weitergetragen, dass Jesus das sehr oft wohl gesagt hat. Und das klingt erstmal etwas kontrovers. Warum liegt da mehr Segen drauf? Wie ist das? Wir sind heute ein bisschen weiter als vor 2000 Jahren noch. Es gibt viele Aufsätze, wissenschaftliche Studien, psychologische Betrachtungen zum Thema Großzügigkeit. Und eine relativ bekannte Studie von dem Psychologen Michael Norton von der Harvard Business School, der führte eine Studie durch mit sehr vielen Leuten. Es waren zwei Gruppen, die einen bekamen einen kleinen Betrag von Geld, durften das ausgeben für sich selber und eine andere Gruppe bekam Geld, hatten aber den Auftrag, gebt dieses Geld an andere wiederum weiter oder kauft was für andere. Und die Ergebnisse waren relativ eindeutige. Diejenigen, die das Geld verschenkt haben, waren hinterher deutlich glücklicher als diejenigen, die es für sich selbst behalten haben. Und dann wird geguckt, wenn man etwas gibt oder großzügig ist, was passiert da im Gehirn? Und dann merkt man, oh ja, hier wird Dopamin rausgekickt an dieser Stelle und man fühlt sich gut. Und ja, da liegt ein großer Segen da drauf und wir wissen diese Dinge. Und trotzdem fällt es uns oft so, so schwer, großzügig zu sein. Eine Beobachtung, die dann auch wieder ein bisschen konkreter da wird in großzügig sein, die finden wir in diesem Buch der Sprüche, Sprüche 11, 24, Vers 25. Dort heißt es, Es kommt vor, dass ein Großzügiger gibt und immer reicher wird. Ein anderer aber spart über die Maßen und hat doch nichts davon. Wer für andere ein Segen ist, wird selbst beschenkt. Wer Getränke reicht, bekommt auch zu trinken. Also ich glaube, fast jeder kann mit dem letzten Satz etwas anfangen. Wer Getränke reicht, bekommt auch zu trinken. Wer auf Feiern anderen was ausgibt oder eingeladen wird, der wird manchmal auch eingeladen, so ist das. Und hier steckt so viel drin in dieser Großzügigkeit, in diesem Geheimnis, warum Menschen etwas geben und dadurch nicht weniger haben, sondern doch irgendwie mehr zurückbekommen. Aber was ist mit Großzügigkeit genau gemeint? Großzügigkeit, das hat so etwas, es geht hier um mehr als das Nötige. Und ich durfte das in meinem Leben, und dafür bin ich dankbar, an so vielen Stellen erleben, dass Menschen sehr großzügig mit mir waren und sehr großzügig mit mir sind. Und gleichzeitig, auch wenn man das erlebt hat, ist es oft so schwer. Und manchmal tut es auch weh. C.S. Lewis hat es mal so treffend formuliert: Ich befürchte, das einzige sichere Kriterium für Großzügigkeit ist, dass es weh tut. Sympathisch geht anders. Ja, geben, das tut auch weh. Und vielleicht liegt genau in diesem Wehtun erst ab Großzügigkeit auch dieses Potenzial der Veränderung, weil es ist etwas gegen unseren natürlichen Reflex, Dinge für uns zu behalten, sondern irgendwie es öffnet unser Herz. Und jetzt kommen wir zu der noch radikalsten Stelle, die ich heute Morgen für euch mitgebracht habe. Und ich finde das so spannend. Es ist, glaube ich, nur eine Sekunde gewesen oder eine Situation von unter einer Minute, die Jesus beobachtet hat und die er mit seinen Jüngern teilt. Und diese Geschichte steht in Markus 12, die Verse 41 bis 44. Jesus setzte sich in der Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Und dann kam auch eine arme Witwe. Sie warf 2 Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Und Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen: Amen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von dem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch so arm ist. Es geht hier nicht um das Vergleichen, wer schmeißt mehr in den Kasten rein. Und wir haben manchmal so die Angewohnheit, ich sitze ja auch manchmal in Predigten dabei und höre mir Predigten an und dann hört man das und denkt, ja, diese Predigt, die müsste mal mein Nachbar hören oder die Person. Das wäre doch genau die Botschaft, die für die Person dran ist. Aber es geht immer wieder den Fokus auf uns selber zu richten. Was bedeutet es, großzügig zu sein? Vor kurzem habe ich darüber gesprochen, ne? Kein Schrott für Gott, ne? Wie geben wir nur die Reste, die Leftovers, das, was sowieso wir eigentlich nicht mehr wollen, oder geben wir das Beste? Großzügigkeit hat etwas mit uns zu tun und Großzügigkeit tut weh. Und zu der Witwe, sie gab nicht 2 Cent, sondern sie gab die Angst vor morgen, beschreibt jemand. Sie gab nicht 2 Cent, sondern sie gab auch die Angst von morgen. Irgendwie ist das schon mal so ein Gedanke, dass das, was sie gab, irgendwie auch noch mal, dass sie Sicherheiten aufgegeben hat, Vertrauen. Und gleichzeitig bleibt diese Geschichte von dieser Witwe ein Geheimnis für mich. Aber Großzügigkeit macht etwas mit uns. Und wenn du denkst, diese Predigt, die endet jetzt in der Kollektensammlung, die wir jeden Sonntag hier machen, dann das tut sie nicht. Weil das Thema Großzügigkeit, geben, genug haben, das ist viel größer, eine Frage, die wir nicht in diesem Gottesdienst letztendlich beenden können. Und geschweige denn durch eine Kollekte, egal wie großzügig ist und wenn du dein ganzes Portemonnaie und dein Handy reinpackst, dass man sagen könnte, jetzt ist das Thema abgehakt. Es geht weiter. Es wird im Laufe des Gottesdienstes später noch Kollektenkörbe rumgegeben, aber dort gibt es nicht die Möglichkeit, etwas reinzulegen, sondern es gibt nur die Möglichkeit, etwas rauszunehmen. Und ich will jetzt keine falschen Erwartungen an euch schüren, dass da jetzt für jeden große Geldsummen drin wären. Aber trotzdem, es ist etwas drin, was ihr rausnehmen könnt. Und es gibt nicht die Möglichkeit, etwas reinzugeben. Und ich möchte euch am Ende diese Verse nochmal zusprechen. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Vielleicht ist ein Wort, ein Satz für dich gerade dran. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nicht vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer. Deshalb fürchte ich mich nicht. Amen.